Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Hey, ich habe es geliebt vorher im Worship und ich möchte euch auch aus diesem Satz, aus dem letzten Lied, an diesen Satz erinnern. Wir haben gesungen Raise a Hallelujah. Wir haben gesungen, der Himmel ist hier, um für dich zu kämpfen. Weißt du das? Der Himmel ist hier, um für dich zu kämpfen. Ich liebe diese Serie, wo wir dran sind. Wir graben Schätze aus dem Alten Testament aus, das ist so unser Claim, Schätze aus dem Alten Testament, weil wir wissen, uns wird ja manchmal vorgeworfen, ja, ihr predigt ja nur das Neue Testament. Wir predigen Jesus. Das ist der Punkt. Wir predigen Jesus und das ist unser Fokus und unser Gebet für jeden Sonntagmorgen, dass wenn du hierher kommst oder online dabei bist, dass du Jesus siehst, dass du Jesus begegnest. Und weißt du, was das Coole ist? Du begegnest Jesus auch im Alten Testament. Du begegnest Jesus am Anfang von der Schöpfung schon. Denn er hat selber gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Er ist der ewige Gott. Ja. Und das Buch, das ich heute mit euch durchgehen möchte, beziehungsweise aus dem ich einige Schätze herausnehmen möchte, denn das Buch ist zu groß, um alles zu erzählen. Das Buch heißt natürlich So wie mein Sohn. Also für dich in deiner Bibel Josua, für mich Joshua. Sei mir nicht böse, wenn ich heute von Joshua spreche, weil ich bin es mich einfach gewohnt, seit über 18 Jahren diesen Namen auszusprechen und ich werde es vermutlich nicht schaffen mit Josua. Aber auf Deutsch heißt es Josua. Weißt du, wie im Alten Testament zum Beispiel die Arche ein Bild ist, für was? Für Errettung. Weißt du, dass die Arche im ersten Buch Mose ein Bild für unsere Errettung ist? Und weißt du, dass es auch ein Bild ist für etwas noch Gewaltigeres, was es noch viel größer macht? Es ist auch ein Bild dafür, dass du deine Errettung nicht verlieren kannst. Was ganz viele Christen nicht wissen. Denn weißt du, wer die Tür geschlossen hat in der Arche, als alle drin waren? Gott. Weißt du, wer die Tür geöffnet hat, als sie am Zielort angekommen sind? Gott. Niemand konnte rausfallen aus dieser Arche, weißt du das? So ein gutes Bild. Und genauso ist das Buch Joshua für mich ein Bild für etwas, was in unser Leben hineinspricht. Es gibt darin so viele Geschichten, die gewaltig sind, die uns manchmal herausfordern, die in unser Leben hineinsprechen. Aber wenn ich für mich das ganze Buch im Kontext betrachte, dann steht das Bild von Joshua dafür, das Erbe anzutreten. Die Verheißung, in die Verheißung, in das Versprechen Gottes hineinzugehen. Und ich möchte euch einfach ganz kurz mit in dieses Buch hineinnehmen, das 24 Kapitel hat. Dieses Buch geht um eine Person, Joshua, über den werden wir noch ein bisschen sprechen. Dieses Buch geht um eine Nation, um ein Land, nein, um eine Nation, um Israel. Und dieses Buch geht für mich um ein Bild, das Gott dir mitgeben möchte. Wie Gott dir helfen möchte, es dir einfacher machen möchte. Und dieses Buch ist eben nicht einfach ein Geschichtsbuch, obwohl es viel Geschichte erzählt, sondern es spricht direkt in dein Leben hinein. Gott will dich da herausfordern, Gott will dich aber noch mehr segnen mit der Botschaft dieses Buches. Sie ist für dich. Sie ist für dich. Für heute, in dieser Zeit, ist dieses Buch geschrieben. Das ist das Gewaltige an Gottes Wort. Weißt du, manchmal sagen Leute, das ist ein altes Buch. Nein, das ist ein topaktuelles Buch. Genauso aktuell, wie der es geschrieben ist. Gott ist immer aktuell. Immer. Up to date. So, lass uns doch einfach als Einstieg, weil wir nicht das ganze Buch lesen können, aber lass uns die ersten 11 Verse von diesem Buch lesen. Ich kann euch sagen, mir ist dieses Buch auch sehr teuer und sehr wertvoll geworden, weil vor vielen Jahren hat jemand sehr Prophetisches mir einen Vers aus diesen, die wir lesen, gegeben und ich habe diesen Vers nie mehr vergessen. Und immer wieder, wenn es schwierige Situationen gab in meinem Leben, wenn ich gedacht habe, ach, das lohnt sich doch alles nicht, komm, das ist die Mühe nicht wert, dann habe ich mich an diesen Vers erinnert. Ich werde ihn euch nachher zeigen. Aber so fängt das Buch Joshua an. By the way, das ist wichtig, dass ihr wisst, also Josua seht ihr nicht erst in diesem Buch, den seht ihr schon im 2. Mose, im 4. Mose, im 5. Mose. Und der hat Geschichte geschrieben, dieser Mann, und war so ein herausragender Leiter. Da steht, und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns. Das hat nichts mit dem Film Der Nun zu tun. Okay, es sind nicht viele, die wissen, worum es da geht. Gut. Ein gutes Zeichen. Dem Diener Moses folgendermaßen. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. So wichtig, die Bibel genau zu lesen, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Hier spricht Gott. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Was für eine Zusage. Diese Zusage ist auch für dich. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Von dem ich ihren Vätern, kannst du mal schnell zurück, danke, geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei stark und mutig, sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Hier geht es heute nicht ums Gesetz. Denn du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Okay? Aber Josua war das. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, wie viel Mal hat er das jetzt schon gesagt? Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken. Ihr lieben Leute, die ihr gerade Corona erlebt habt seit einem Jahr, sei unerschrocken! Sei unerschrocken! Und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ich liebe es. Da gebot Josua den Vorstehern des Volkes und sprach, geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht. Jetzt geht's los. Bereitet euch Wegzehrung, denn in 3 Tagen werdet ihr über den Jordan dort gehen, über diesen Fluss, um hineinzukommen und das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gibt, damit ihr es in Besitz nehmt. Hier spricht Gott mit der Nation Israel und hier spricht Gott mit dir heute. Das möchte ich dir zeigen. Mein Vers war der Vers 9. Wo Gott sagt, sei mutig und stark. Ich bin mit dir, wo immer du hingehst. Was für eine Zusage. Weißt du, ich habe gemerkt, auch da, wo ich mal auf einem Umweg bin, auch da, wo ich mal vielleicht nicht im perfekten Willen Gottes unterwegs bin, ja, das kann auch einem Leiter passieren. Vielleicht auch speziell uns, ich weiß es nicht. Auch genau da, wo ich nicht in Gottes perfektem Willen bin, wo ich nicht alles richtig mache, da, wo ich auf einem Umweg bin, vielleicht auf einem weiten Umweg, weißt du, was Gott sagt? Sei mutig und stark, ich bin mit dir. Wir müssen diese Botschaft hören und wir müssen sie persönlich machen für uns. Gott spricht zu dir und zu mir. Mich hat das immer wieder so ermutigt. So, was ist der Kontext von Josua? Lass uns das einfach ganz schnell ansehen, damit ihr ein bisschen für die von euch, die das Buch nicht kennen, und das anschauen können. Kannst du mal diese Übersicht genau vom Buch Josua einblenden? Und zwar einfach ganz kurz zusammengefasst, in Kapitel 1 bis 5 geht es um Josua, der die Leiterschaft von dem Volk Israel übernimmt und Vorbereitungen trifft, um in das verheißene Land hineinzugehen. Dann in Kapitel 6 bis 12 geht es, da sehen wir viele Kampfhandlungen, da sehen wir sozusagen die Eroberung des Landes Kanaans. Weißt du, dass Gott Mose geschworen hat und schon dem Abraham versprochen hat, dieses Land will ich dir geben und werde ich dir geben. Und dann aber mit dem Kapitel 13 bis 22 geht es darum, dass Josua dieses Land, das sie erobert haben, verteilt an die verschiedenen Stämme. Es waren ja 12 Stämme in Israel. Übrigens, was auch wichtig ist, 2,5 Stämme, die hatten schon vor der Überquerung des Jordans ihr Land. Also die hatten schon auf dieser Seite des Jordans aus dem Krieg, den Josua als Heerführer unter Mose noch geführt hat gegen die Amoriter, haben sie schon ihr Land gekriegt und Josua hat zu ihnen gesagt, hey, und ihr geht als Erste voran über den, alle Krieger aus diesen Stämmen, ihr geht als Erste voran vor dem Zug, weil ihr werdet mit den anderen Stämmen zusammen das ganze Land einnehmen. Ich liebe es. So, Josua verteilt das Land. Und im Kapitel 23 und 24, da spricht Josua nochmal vor seinem Tod seine letzten Worte, ich habe leider das nicht übersetzt gehabt, über den Bund oder die Bündnisse Gottes. Und er sagt auch diesen Vers, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, er sagt, hey Israel, ihr müsst euch entscheiden, wem ihr dienen wollt. Wollt ihr diesen Göttern dienen von all diesen Nationen, die wir hier vertrieben haben? Die hier weggehen mussten, oder wollt ihr dem einzig wahren Gott dienen? Und er sagt, ich und mein Haus, wir dienen Gott. Und wir wissen, Israel hat sich dafür entschieden damals, Gott als ihren einzigen Gott, den wahren Gott, anzunehmen. Obwohl ihnen das leider nicht immer gelungen ist, deswegen ist das Alte Testament so lang geworden. Könnte man sagen. Genau. Gut, dann von der Zeit her, schauen wir kurz in die Zeitachse, einfach um euch so ein bisschen den Kontext zu zeigen, was da passiert ist. Weißt du, Josua steht eigentlich für die glorreichen Tage Israels, Tage voller Herrlichkeit. Denn du musst dir vorstellen, diese Leute, die waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und diese 40 Jahre, das war nicht Gottes Wille. Das war die Konsequenz, dass sie der Botschaft Gottes nicht geglaubt haben. Dass sie nicht geglaubt haben, dass sie dieses Land einnehmen können. Sie haben gesagt, das sind Riesen. Wir haben keine Chance, wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. Und die Konsequenz aus ihrem Unglauben oder eben Gott nicht vertrauen, war, dass sie statt einer kurzen Zeit 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert sind. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Leute haben eine Wüstenmentalität gehabt. Die haben zuerst eine Sklavenmentalität gehabt aus Ägypten und dann haben sie in der Wüste gelebt. Und Gott hat gesagt, alle, die ihr jetzt erwachsen seid und mir nicht geglaubt habt, werdet sterben, bevor das Volk in das verheißene Land einziehen kann. Alle, die Gott nicht geglaubt haben. Schon krass, oder? Und dann sehen wir hier, jetzt sind wir BC, heißt Before Christ, vor Christus. Deswegen sind die Zahlen ein bisschen anders als im Nach Christus. Im Jahr, das ist vom Bibel habe ich das, im Jahr 1406, also 1406 Jahre bevor Christi Geburt, hat Josua die Leitung übernommen. In dem gleichen Jahr hat Rahab, die Prostituierte, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte im Buch Josua, wie konnte es eine Prostituierte aus einem Land, das nicht jüdisch war, aus einem Land, das die Juden vernichten mussten. Wie schafft das eine Prostituierte in den Stammbaum von Jesus? Das ist eine Predigt für sich. Rahab beherbergt die Spione. Weißt du warum? Die Frau hat Glauben gehabt. Sie hat die Taten des Gottes von Israel gesehen und ihr Glaube hat sie und ihr Haus gerettet. Auch ein Bild. Nicht nur sie, sie und ihr Haus. Im gleichen Jahr noch mehr. Israel überquert den Jordan. Auch da habt ihr vielleicht schon Predigten darüber gehört. Und ich glaube, das ist ein mega gutes Bild, diese Überquerung des Flusses. Es braucht manchmal diese Überquerung in das hinein, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das kann furchterregend sein. Aber wir werden später darüber noch sprechen, wie das gegangen ist. Dann kommt die Eroberung der Städte Jericho. Auch das ist eine Predigt für sich. Und der Stadt Ai. Das sind die ersten Eroberungen, nachdem sie über den Jordan gegangen sind. Dann geht es weiter. Im Jahr 1405, also ein Jahr später, haben sich mehrere Könige verbündet gegen Israel und gekämpft gegen Israel. Und Israel hat gesiegt und gesiegt und gesiegt. Im gleichen Jahr ist eine Geschichte passiert, die es einmal gibt. Sonne und Mond sind stillgestanden. Weshalb? Weil Joshua Gott darum gebeten hat, dass es nicht dunkel wird, bevor die Schlacht nicht geschlagen ist. So krass, so krass. Weiter. Im gleichen Jahr wurde Nordpalästina erobert. Und, nein, kannst weiter, ist gut. Im Jahr 1399 vor Christus haben sie angefangen, die Ländereien an die verschiedenen Stämme zu verteilen. Und im Jahr 1375, das ist ungefähr, sind das diese Jahreszahlen, war eben die Zeit, wo Josua dann seine letzte Ansprache an das Volk gehalten hat und dann mit 110 Jahren gestorben ist. Genau. Und wo Israel sesshaft geworden ist in dem Land. Kanaan. Gut, das ist, glaube ich, alles. Einfach, um euch so ein bisschen dieses Bild zu zeigen von Josua, was da alles geschehen ist. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben für dich. Und der erste Punkt, der mir so wichtig ist, dass du den weißt: Gott hält seine Zusagen. Und weißt du, er hat das hier bewiesen, und es gibt so viele Bibelstellen darüber, und ich kann sie nicht alle lesen. Und die betreffen nicht nur dieses Ereignis. Es gibt immer wieder diese Predigten über die sogenannte Souveränität Gottes. Weißt du, Gott ist souverän, das ist keine Frage. Gott kann alles tun, was er will. Aber wir müssen uns etwas bewusst sein. Wenn Gott uns etwas sagt, bricht er sein Wort nie. Wenn Gott dir etwas zusagt, auf alle Menschen ist kein hundertprozentiger Verlass. Aber wenn Gott etwas sagt, dann meint er es so. Und dann hält er sich daran. Weißt du warum? Gott kann gar nicht lügen und Gott will nicht lügen. Gott ist das absolute Gegenteil von jeder Lüge, denn er ist die Wahrheit. Hat Jesus gesagt, oder? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, Gott hält seine Zusagen immer. So, lass uns nachlesen im 1. Mose Kapitel 13, was da steht. Da spricht Gott mit Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Lot, ein spezieller Name, Vorhang oder Bedeckung, ist weggegangen. Danach ist Vision gekommen. Erheb doch deine Augen. Er hat ihm etwas gezeigt. Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, in alle vier Himmelsrichtungen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Wir haben erlebt, wie diese Nachkommen 1948 wieder zurück in ihr Land gekommen sind. Und du kannst dreimal raten, warum das der Brennpunkt in den News ist, warum es in der UNO gegen kein einziges Land mehr Resolutionen gibt als gegen Israel. Kannst dreimal raten, warum? Weil der Feind es hasst, dass das, was Gott vorausgesagt hat, 1:1 eintrifft. Gott hat das dem Mose geschworen. Weißt du, wie viele tausend Jahre das her ist? Und wir haben diese Geschichte miterlebt. Wir sind ganz nah an dieser Geschichte dran, wie Gott das tut. Wir haben gesehen, wie im Sechstagekrieg, sie haben versucht, Israel zu vernichten. Keine Chance. Weißt du warum? Wenn Gott für dich ist und wenn Gott für dich kämpft, dann können sie mit Atombomben kommen und es wird nichts geschehen. Sie können es nicht. Siehst du, Gott hat diese Zusage Abraham gemacht. Er hat es den Vätern, sagt er immer wieder, geschworen. Abraham, seinem Sohn Isaac und seinem Sohn Jakob, der nachher Israel hieß. Wenn du im Hebräer 6, Vers 13, das habe ich nicht hier, liest, dann sagt Gott, Gott schwor bei sich selbst, weil es niemand Höheren gab. Warum schwört Gott? Er ist Gott. Warum muss Gott mir gegenüber schwören? Muss er doch nicht. Er ist mir überhaupt keine Rechenschaft schuldig. Warum schwört Gott? Weißt du warum? Weil er will, dass du sicher bist. Weil er will, dass du als Mensch, der das eben nicht so kennt, verstehst, wenn ich etwas sage und wenn ich dir etwas zusage, dann meine ich es so und dann halte ich mich daran. Es gibt mehrere Stellen, du kannst 5. Mose 1, Vers 8 nachlesen, du kannst 2. Mose 32, Vers 13 lesen, wo Gott sagt, ich habe geschworen und genauso wird es geschehen. Und jetzt gehen wir im Buch Josua ans Ende und lesen erstens im Kapitel 21 den Vers 45. Da sagt er, es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Das ist am Ende des Buches. Das ist nach der Einnahme des Landes. Und er sagt, alles war eingetroffen. Und im 23, Vers 14 sagt Joshua, und siehe, ich gehe heute den Weg aller Welt, das vor seinem Tod. So sollt ihr erkennen, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Ist das nicht kraftvoll? Es ist alles für euch. Bitte lest es genau. Es ist nicht nur alles eingetroffen, es ist alles für euch, für dich eingetroffen. Und nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. Weißt du, dass Israel für uns ein Bild ist, wo wir ganz physisch sehen, ganz praktisch physisch sehen, wie Gott handelt? Viele Dinge müssen wir bei uns nehmen, wir ins Geistliche hinein, weil wir leben nach dem Kreuz. Aber es sind immer Beispiele für uns, es sind Vorbilder für uns und Gott gibt uns eine Botschaft in diesem Buch, die so kraftvoll ist. Gott hält seine Zusagen. Wenn es das Einzige ist, was du heute mitnimmst, reicht es schon aus diesem Buch. Reicht es schon. Auf Gott ist immer Verlass. Deswegen sind wir manchmal richtig mühsam, wo andere sagen, das kannst du so nicht sagen. Und dann müssen wir sagen, doch, weil Gott es in seinem Wort so sagt. Und wenn Gott es sagt, ob ich es verstehe, ob ich es fühle, das ist gar nicht der Punkt. Wenn Gott es sagt, dann ist es so, weil er es gesagt hat. Und weißt du was? Du ehrst Gott darin. Und dann gibt es auch manchmal ein bisschen Differenzen, auch mal mit einem Bruder oder einer Schwester irgendwo, die das nicht ganz so sehen, habe ich kein Problem damit. Solange ich weiß, dass ich für Gottes Wort einstehe, für das, was Gott sagt. Und solange ich weiß, auch wenn du es vielleicht jetzt nicht verstehst, für mich ist das Gott zu ehren. Wenn ich ihn bei seinem Wort nehme, wenn ich sein Wort an erster Stelle stelle. Lena hat gerade diese Woche eine Diskussion gehabt mit jemandem, der gesagt hat, immer ihr mit diesem Glauben. Kannst du so nicht sagen. Und sie hat gesagt, es steht so in der Bibel. Jetzt hat sie gesagt, ich kann mich nicht auf deine Erfahrung verlassen. Das kann nicht mein Maßstab sein. Amen. Amen. Zweitens, die Erbschaft. In diesem Buch ein ganz großer Teil geht ums Erben. Und es ist nicht das Erben, wie du es vielleicht erlebt hast, wo dann die ganze Familie zerstritten ist. Das ist hier nicht der Fall. Denn was Gott hier gibt, ist mehr als genug für alle. Mehr als genug. So, lass uns noch mal im Josua 1, Vers 3 lesen. Also da sagt er, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Ich hab's schon gegeben, verstehst du? Für Gott ist es eine erledigte Sache. Ich hab's schon gegeben. Und im Vers 10 und 11 nochmal, da gebot Josua den Vorstehern des Volkes und sprach, geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Wegzehrung, denn in 3 Tagen werdet ihr über den Jordan dort gehen, um hineinzukommen und das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gibt, damit ihr es in Besitz nehmt. Gott sagt, das ist euer Erbe. Und weißt du, es ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Mir hat mal jemand gesagt, das darf man nicht missverstehen, das ist nur symbolisch gemeint mit Milch und Honig und das heißt überhaupt nicht, dass das ein reiches Land war. Stell dir vor, du gehst in ein Land, wo große Häuser gebaut sind, weil da Riesen gewohnt haben. Und Gott sagt, du musst nichts. Die Häuser sind schon gebaut, die Brunnen sind schon gegraben. Es ist ein fruchtbares Land, es ist ein gutes Land. Wir wissen, dass die Trauben, die sie da rumgetragen haben, so groß waren, dass eine Traube, sagt man dem. Okay, ja, Weinspezialist, natürlich. Dass es so groß war, dass 2 Männer das tragen mussten. Muss mir nichts erzählen, dass das kein paradiesisches Land war. Das war ein gutes Land, genauso wie wir es vorher gelesen haben. Ein gutes Land war diese Verheißung. Siehst du, und wenn wir über das Erbe sprechen, dann sprechen wir über das Erbe, das Gott für dich bereit hat, das werden wir nachher gleich lesen, damit du das verstehst. Dein Erbe ist nicht Kanaan. Obwohl du irgendwann auch in Israel sein wirst, spätestens wenn Jesus mit uns zurückkommt, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wirst du das miterleben, wie Jesus zurückkommt auf den Ölberg und da werden wir mit ihm sein. Aber etwas müssen wir uns bewusst sein und dürfen wir uns bewusst sein. Was ist, wenn Gott für dich kämpft? Siehst du, Gott wollte, dass diese Israeliten endlich etwas verstehen. Er ist es. Das war nicht ihr Kampf. Er sagt erstens, ich habe euch dieses Land schon gegeben, das ist euer Erbe, das gehört euch. Und dann kommt diese Wahnsinnsgeschichte von der Stadt Jericho. Letzte Woche hat Dave über Nehemia gesprochen, da haben sie die Mauer um Jerusalem wieder aufgebaut. Ja, heute sprechen wir über Jericho, da hat Gott die Mauer abgerissen. Die haben nicht die Juden abgerissen. Gott hat denen eine Anweisung gegeben, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ja? Zuerst Kriegsvolk, dann die Priester mit der Bundeslade. Josua hat zu ihnen gesagt, leise sein. 6 Tage lang, einmal am Tag um die ganze Stadt ziehen. Ich meine, was haben die in Jericho gedacht? Ey, das muss ein krasser Psychokrimi gewesen sein. Ganz still ziehen die da um die Stadt und die wissen, weißt du, in Jericho, die haben gewusst von dem Gott Israels. Die haben gewusst, die werden kommen. Die haben Angst gehabt, sagt die Bibel. Die haben Angst gehabt. Jetzt ziehen die einen Tag einmal um. 6 Tage lang, einmal um die Stadt, Bundeslade, gleich Herrlichkeit Gottes, Gegenwart Gottes dabei. Und am 7. Tag hat er gesagt, 7-mal. Und wenn ich es euch sage, dann blast ihr in die Trompeten oder eigentlich in die Schofars. Und ich habe herausgefunden, dass dieses Schofar benutzt wird, um das Jubeljahr einzuläuten. Wisst ihr, was das ist, das Jubeljahr? Wenn alles geresettet wird. Hast Schulden gehabt, was immer das war, alles wird geresettet im Jubiläum. Bist wieder frei. Und genau diese Instrumente haben sie benutzt. Und dann hat er gesagt, wenn ich es euch sage, dann macht ihr einen riesen Kriegsgeschrei. Dann waren diese Schofars haben getönt und dann ging das Kriegsgeschrei los und in diesem Moment kracht die ganze Stadtmauer von dieser stark befestigten Stadt in sich zusammen, außer ein einziges Haus. Und Israel hatte ganz Jericho eingenommen. Weißt du, und Gott gibt uns hier ein Bild, und das vergessen wir manchmal so schnell. Er sagt, ich kämpfe für dich. Lass den Kampf den meinen sein, sagt er an einer anderen Stelle. Lass den Kampf des Herrn sein. Deswegen, raise a hallelujah, oder? Der Himmel ist hier, um für dich zu kämpfen. Wenn Gott für dich kämpft, dann ändern sich ganz viele Dinge. Und weißt du, das sagt er uns auch im Neuen Testament. Zum Beispiel in Römer 8, 37 sagt er, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Weißt du, dass Gott über dir sagt, du bist mehr als ein Überwinder, aber das ist nicht, weil du den Kampf gekämpft hast, sondern weil Jesus für dich den Kampf gewonnen hat. Du kannst aus dem Sieg von Jesus leben. Und die Sicht Gottes auf dich ist nicht jemand, du fühlst dich vielleicht heute, oh, ich bin da am Krampfen, oh, wieder so mühsam, ich komme da nicht weiter und ich drehe mich im Kreis und weiß ich nicht, ich drehe mich im Teufelskreis und nicht im Gotteskreis, ja, würde jetzt Timon sagen. Aber Gott sieht dich als Überwinder. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, sagt die Bibel. Und diese Israeliten, die haben so viele Wunder gesehen. Und trotzdem, sie treten einen Teil ihres Erbes an. Aber nicht alles. Und ich glaube, das ist ein Bild für uns. Ganz ehrlich, ich glaube, das betrifft uns genauso. In Josua 13, Vers 1, spricht Gott mit Josua. Er sagt, also Josua alt und wohlbetagt, was sprach der Herr zu ihm? Du bist alt und wohlbetagt geworden, doch es bleibt noch sehr viel Land einzunehmen. Er erinnert ihn daran und sagt, hey, ich habe euch das Land gegeben, nehmt es jetzt ein. Und wir sind manchmal so schnell zufrieden, ganz ehrlich, und Gott sagt, da ist mehr für dich. Denn weißt du, wenn sein Sohn diesen teuren Preis bezahlt hat, am Kreuz, damit du in das Erbe hineinkommen kannst, das Erbe annehmen kannst, dann ehrst du ihn nicht, wenn du sagst, was für mich ist okay so. Gott möchte, dass du die Fülle, dass du das ganze Erbe annimmst und hineinkommst. Und im Kapitel 18, Vers 3 steht, da spricht Josua mit dem Volk und sagt, und er sprach zu den Söhnen Israels, wie lange seid ihr so lässig? Ich weiß, wir sind eine lässige Church, wir versuchen es zu sein, aber lässig ist nicht immer ein gutes Wort. Er sagt, dass ihr nicht hingeht, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gegeben hat. Nicht, dass ihr jetzt noch kriegen sollt. Nein, dass er euch gegeben hat. Und du musst etwas wissen, alles, was wir kriegen, alles, was unser Erbe ist, hat er uns gegeben. Das wurde bezahlt am Kreuz. Jesus hat bezahlt. Da ist nichts mehr zu bezahlen. Da gibt es nicht noch einen Teil, den Jesus dann irgendwann bezahlen wird. Nein. Er hat den vollen Preis bezahlt, ein für alle Mal. Und je mehr wir aus diesem Verständnis heraus leben und sagen, und ich trete mein ganzes Erbe an, desto mehr ehren wir ihn und das, was er getan hat. Und ich weiß, über Erbe wird nicht viel gesprochen in der Kirche. Aber ich habe gemerkt, wenn wir über Identität sprechen, dass es ein Teil unserer Identität ist, dass wir Erben sind. Denn Sohnschaft bringt Erbe mit sich. Oder Tochterschaft, um euch Frauen auch mit ins Boot zu nehmen. Ich habe am Freitag die Jungs gefragt, im Leitungsseminar gesagt, wie empfängt man sein Erbe? Und dann hat Dave gesagt, hat ein bisschen erzählt, er war Amtsvormund und hat genau, also so ganz im Praktischen mit solchen Situationen zu tun gehabt und hat gesagt, also wenn du Geld kriegst, dann gibst du die Bankkontonummer an, die musst du angeben, dann wird es überwiesen. Aber wenn du einen Ferrari erbst, dann musst du ihn abholen. Fand ich ganz gut. Fand ich ein gutes Bild. Wenn du ein Auto oder vielleicht, ich weiß nicht, ein Haus oder was immer, wenn du Naturalien erbst, holst du sie ab. Dein Teil, es steht schon da für dich, es ist vorbereitet für dich, aber du holst es. Was ist unser Erbe? Also das Erbe von Israel, das war dieses Land, das Gott dem Abraham verheißen hat. Was ist unser Erbe? Alles. Lass uns mal lesen, was der Paulus im Galater 4, Vers 7 sagt. So cool. Da steht, so bist du also nicht mehr Knecht. Hier spricht er mit der Gemeinde, das heißt mit dir und mit mir. Du bist nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ich finde, das ist ziemlich klar. Und da gibt es dieses Wort Kleronomus, ich weiß nicht, ob ich das richtig sage auf Griechisch, das heißt Erbe. Und das heißt jemand, der seinen zugeteilten Besitz durch das Recht auf Sohnschaft erhält. Weil du Sohn oder Tochter Gottes geworden bist durch Jesus, hast du ein Recht gekriegt. Das ist ein Erbe. Und es macht für uns absolut Sinn, darüber nachzudenken, Gott zu fragen, was bedeutet es, Erbe von dir zu sein, Miterbe von Jesus zu sein. Ich kann dir sagen, ein großer Teil von deinem Erbe wirst du in der Ewigkeit erleben. Das ist in der Ewigkeit. Aber, und das ist auch ganz wichtig, du bist Erbe geworden in dem Moment, als du Jesus angenommen hast. Du wirst nicht erst im Himmel Erbe. Und dieses Erbe hat auch ganz praktische, weltliche Aspekte für das Leben, das du jetzt hier lebst. Also du hast ewiges Leben, ist dein Erbe natürlich. Freiheit ist dein Erbe, weil Jesus gekommen ist und gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Freiheit ist etwas, da hast du Anspruch darauf. Du hast Anspruch auf eine robuste Gesundheit. Du hast Anspruch auf liebevolle Beziehungen in deinem Leben, auf gesunde Beziehungen in deinem Leben. Du hast Anspruch auf ein Leben mit Sinn und Erfüllung. Du hast Anspruch auf Ruhe. Das war eine der Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, das sie aber nie ganz erreicht haben. Er hat gesagt, und ihr werdet in die Ruhe kommen. Warum haben sie diese Ruhe nicht voll erreicht? Im Hebräer 4 sagt er, weil sie die Predigt nicht geglaubt haben. Weil sie dem Wort nicht geglaubt haben. Bei ihnen war das Wort, ihr könnt es einnehmen. Mit Gott ist alles möglich. Und deswegen siehst du auch, wenn du die Geschichte von Israel weiterliest, sie haben nie alle Kanaaniter aus dem Land vertrieben. Sie haben nie das ganze Land vollkommen eingenommen, was Gott ihnen gegeben hat. Und das hat ganz viele Konsequenzen gehabt. Sie haben immer wieder fremde Götter angebetet und so weiter. Die ganze Geschichte Israels hat eigentlich auch damit zu tun, dass sie hier nicht das gemacht haben, was Gott ihnen gesagt hat. Aber Gott sagt, diese Ruhe ist für dich vorbereitet. Und Gott sagt auch, setze alles daran, das ist noch spannend, oder? Um in diese Gottesruhe hineinzukommen. So, Ruhe ist ein Teil unseres Erbes. Dann, du hast Anspruch oder dein Erbe ist der Segen Abrahams. Weißt du das? Galater 3, Vers 14. Christus ist gestorben, ist ein Teil, damit der Segen Abrahams auf dich kommt. Und jetzt müssen wir einfach und dürfen wir ganz ehrlich miteinander sein und sagen, der Segen Abrahams hört auf, immer nur über geistlichen Segen zu sprechen. Der ging viel weiter. Der Segen Abrahams hat dem Abraham ein richtig gutes Leben auf dieser Erde beschert. Das ist die Bibel. Ich weiß, dass es manche Christen und manche Lehrer nicht mögen. Nein, 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 doch. Der Segen Abrahams ist was ganz Praktisches, was ganz Fassbares. Und Abraham war reich an Gold und Silber und Abraham hat viel Vieh gehabt und viele Ländereien gehabt. Abraham war ein reicher Mann, ein gut gemacht. Und für mich ist nicht, weißt du, Reichtum, das ist nicht der Hauptfokus. Aber wenn wir das den Leuten nicht sagen, dann halten wir ihnen etwas vor. Denn es ist ein Teil von dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Es ist so. Ich weiß, das hören die Schweizer nicht so gern, obwohl die Schweizer zu den 5% der reichsten Menschen gehören, auch die bei uns, die nicht so arm sind. Weißt, da kommen immer so und sagen, ja, dieses Wohlstandsevangelium. Sag ich, hast du schon mal gehört, das Wohlstandsevangelium? Nein, aber der macht es und der macht dir das auch. Dann sage ich, nee, wir predigen das Evangelium. Aber im Evangelium von Jesus Christus, die erste Predigt von Jesus war, ich bin gekommen, um gute Nachricht für wen zu bringen? Für die Armen. Weißt du, es war nicht die Nachricht, im Himmel wirst du nicht mehr arm sein. Das war die Nachricht, ich bin gekommen, dass Veränderung in dein Leben hineinkommt, jetzt. Und das ist die Bibel. Da rennt man manchmal gegen religiöse Wände an, stört uns nicht mehr. Früher waren wir viel vorsichtiger. Für mich ist das Wort Gottes der Maßstab und nicht, was Menschen denken. Kann es nicht sein. Kann es nicht sein. So, da ist ein Erbe für dich bereit und dieses Erbe ist viel größer, als du vielleicht bis heute gedacht hast. Es umfasst Ewigkeit, es umfasst Himmlisches und es umfasst genauso Irdisches für jetzt in deinem Leben. Deswegen sage ich, diese Kirche ist ein geschützter Ort. Was immer, wie viele Ansteckungen passieren mögen. Hier passiert es nicht. Und dann, das kannst du so nicht. Ich sage doch, das muss ich so sagen. Ich bin ein Leiter hier in dieser Church. Und wenn ich das schon nicht glaube, dann kann ich es auch nicht in Anspruch nehmen. Aber das nehme ich. Warum Josua? Warum dieser Kerl? Und ich kann dir sagen, wir können von diesem Mann so viel lernen. So viel lernen. Weißt du, da ist etwas mit diesem Namen von Joshua. Weißt du, dass er den gleichen Namen hatte wie Jesus? Und weißt du, dass er diesen Namen nicht von Anfang an hatte? Der hieß nämlich Hosea oder Hosea. Das ist spannend. Mose hat seinen Namen gewechselt. Schon der alte Name war gut, Retter. Ja? Aber weißt du, Josua war nicht der Retter des Volkes. Mose hat seinen Namen geändert und hat ihm den Namen Joshua oder eben Yeshua. Klingt da was bei dir? Yeshua. Oder Jehoshua eigentlich aus dem Hebräischen. Und das heißt, Gott rettet. Und jedes Mal, wenn sie ihren Leiter gesehen haben, der Josua hieß oder ihn angesprochen haben, haben sie gesagt, Gott rettet. Und das hat Gott getan. Er hat ihm einen neuen Namen gegeben und da war so eine tiefe Bedeutung. Wir haben uns so gefreut, wir haben über unseren Sohn schon im Voraus gewusst, dass er Joshua heißen wird, aber wir wussten die Bedeutung nicht. Weil damals hat man sich mit Namensbedeutung nicht befasst. Wir fanden den Namen einfach cool. Und haben wir die Bedeutung gesehen und gesagt, wow, das ist ja der Hammer. Jedes Mal, wenn ich meinem Sohn seinen Namen sage, sage ich, Gott rettet. Oder Gott ist Rettung, könnte man auch sagen. Ich liebe es. Ich liebe es. Und weißt du, wenn du Josua siehst, den siehst du eben schon in den Mosebüchern. Wer war Josua? Es steht, er war Moses Diener von Jugend an. Das ist ein Aspekt aus seinem Leben. Josua, weißt du, ein Diener ist jemand, der da ist, um dir zu helfen. Der hat Mose einfach geholfen. Das war auch der, der mit Mose auf dem Sinai war. Weißt du das? Der war dabei. Josua war der Einzige, der dabei war. Er war einfach Moses, er hat einfach gedient. Er ist nicht gekommen und gesagt, Mose, siehst du mein Potenzial? Merkst du es? Meine Muckis. Und ich bin auch ziemlich clever. Ich bin der richtige Mann für deine Nachfolge. Nein, das ist nicht so gelaufen. Der war einfach da für Mose und hat Mose gedient und war mit Mose unterwegs. Und dann gibt es noch einen Aspekt, und der ist ganz wichtig. In 2. Mose 33, 11 steht, und er wich nicht von dem Zelt, von der Stiftshütte, von dem Zelt der Versammlung. Da steht, der ging nicht weg davon. Weißt du, das war ein Mann, der war da für seinen Leiter, das ist das eine. Das zweite ist, oder vielleicht muss man es umkehren, er wich nicht von dem Zelt. Der wollte immer in der Gegenwart Gottes sein, der war hungrig nach mehr von Gott. Der hat die Prioritäten in seinem Leben richtig gesetzt. Und zwar nicht, weil er musste, sondern weil er wollte. Und er war auch einer von 12 Kundschaften, wo 10 auf die Welt geschaut haben, Angst gehabt haben, sich ängstigen haben lassen. Hätte uns auch passieren können im letzten Jahr. Hat er nicht auf die Welt geschaut. Er und Kaleb haben nicht auf die Welt geschaut. Weißt du, dass er und Kaleb die einzigen Alten waren, die das verheißene Land gesehen haben und die ihren Fuß in das verheißene Land hineingesetzt haben? Die einzigen. Weißt du warum? Sie haben Gott geglaubt. Er hat die richtigen Prioritäten gehabt. Und für mich ist so die Überschrift von Josua, neben vielen anderen Dingen, dass er ein herausragender Leiter war und sich dazu entwickelt hat, er war treu. Für mich ist das das Leiterschaftskriterium Nummer 1, auch im Neuen Testament, 2. Timotheus 2, 2, treuen Menschen befiehl an. Nicht den Begabtesten, nicht den Stärksten, nicht den Redegewandtesten, nein, treuen Menschen vertraue an. Deshalb Josua. Deshalb wurde er zum Leiter. Deshalb war er die Person, die über den Jordan hinausschreiten durfte. Mit dem ganzen Volk. Er glaubte Gott. Er vertraute Gott. Und das ist für mich auch der letzte Punkt, den ich heute habe. Glauben, Vertrauen und Gnade. Denn die Frage für uns ist ja am Schluss, wenn wir über Erbe sprechen, wie kann ich Erbe besitzen? Wie kann ich das Erbe annehmen? Wie kann ich das Erbe erleben? Und siehst du, wenn Gott mit uns unterwegs ist, dann wirst du ein Phänomen beobachten, immer wieder. Dass Gott darauf wartet, dass du einen Schritt machst. Und dieser Schritt kann nur wirklich funktionieren, wenn da Glauben drin ist. Den braucht es. Überzeugung drin ist. Sehen, was Gott möchte, drin ist, im Glauben annehmen, vertrauen und sagen, wenn du das mir zeigst, wenn du das mir sagst, dann weiß ich kann mich auf dich verlassen, dann werde ich es tun. Und siehst du, das ist so spannend. Das ganze Volk steht vor dem Jordan und der Jordan, das war in der Erntezeit, die Bibel sagt, ist über die Ufer getreten. Das ist wie wenn der Rhein im unteren Rheintal über die Ufer hinausgeht, da gibt es doch diese, ich weiß nicht, wie man diesen Ebenen sagt, diese Überlaufbecken sozusagen, dass wenn der Rhein richtig viel Wasser führt, dass er nicht über den Damm hinausgeht, gibt es diese zusätzliche Sicherheit. Und der Jordan, das gab es damals noch nicht, der stand einfach über den Ufern. Also der war richtig fett, reißend, groß. Für alle, die dann erklären, weißt du, da war eh nicht viel Wasser drin zu dieser Zeit. Versuchen sie ja manchmal mit dem Schilfmeer beim Auszug aus Ägypten. Der war voll Wasser. Und dann hat Joshua die Anweisung gegeben, Priester, macht euch bereit mit der Bundeslade. Volk, ihr haltet Abstand, ungefähr 900 Meter, und ihr geht in den Jordan hinein. Was wir uns wünschen und wie wir manchmal an die Sachen rangehen, auch ich, ist, dass wir sagen, Gott, stopp den Jordan, gib uns ein Zeichen, dann werden wir rübergehen. Aber es funktioniert nicht so bei Gott, meistens. Wenn du sowas erleben durftest, ist es schön für dich, aber ich kann dir sagen, normalerweise funktioniert es bei Gott anders. In dir entsteht Glauben. Bei dir ist ein Vertrauen da. Du kriegst Gottes Wort, du nimmst Gottes Wort wahr und sagst, ich weiß, jetzt werde es dran. Ich kann dir sagen, du wirst vermutlich in den meisten Fällen nicht darum herumkommen, diesen Schritt zu machen. Und weißt du, was passiert ist? Gott hat es vorausgesagt und genauso ist es passiert. In dem Moment, als die Füße der Priester das Wasser berührt haben und nicht vorher, in dem Moment hat sich das Wasser wie eine Mauer zurückgehalten. Und dann sind die in die Mitte des Flusses hineingegangen und das ganze Volk konnte an ihnen vorüberziehen. Und erst als ihre Füße das Flussbecken wieder verlassen hatten, ging der Wasserstrom wieder los. Weißt du, und manchmal, glaube ich, dürfen wir und sollen wir uns diese Herausforderung von Gott annehmen und sagen, hey, wenn du sagst, will ich es tun. Macht keinen Sinn für mich, ich verstehe es nicht, ich werde es trotzdem tun. Herr, ich habe Angst. Herr, ich habe zu wenig Glauben. Dann machst du es, wie die bei Jesus sagst, hilf meinem Unglauben. Nützt nichts, wir sind dann so die, ich habe zu wenig Glauben, mein Glauben ist zu klein. Es geht doch gar nicht darum. Es geht einfach darum, dass du Vertrauen auf Gott hast. Und weißt du, ich glaube, dass du, wenn du schon eine Weile in unsere Gemeinde kommst, dann hast du ihn sehr gut kennengelernt. Dann weißt du, wie treu er ist, wie gut er ist, dass seine Gedanken über dir Gedanken des Friedens sind und nicht des Leids. Dass Gott gute Pläne für dein Leben hat. Und weißt du, je mehr du ihn kennst, denn darum geht es in unserem Leben, Gott zu kennen, desto einfacher wird es dir, ihm zu vertrauen. Und dann wirst du einen Schritt machen und wirst staunen und denken, boah, das ist ja cool. Boah, das Leben kann ja richtig abenteuerlich sein. Ich meine, Petrus hat dasselbe gemacht. Nur bei ihm war es cool, er hat den Wunsch gehabt, gesagt, Jesus, wenn du es bist, sag mir, ich soll zu dir aufs Wasser kommen. Petrus ist auf dem Wasser gegangen. Hast du schon mal gemacht? Also ich noch nicht. Ich glaube, das ist abenteuerlich. So, dieser Schritt ins Wasser, den lesen wir in Josua 3, Vers 15 und 16. Ich möchte euch das einfach auch vorlesen. Da steht, und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten, der Jordan aber war überall über die Ufer getreten während der ganzen Zeit der Ernte, da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam, die neben Zartan liegt. So cool. Lass uns lesen, Römer 4, Vers 13 und 14. Dann könnt ihr, Band, ihr könnt ja schon bald nach vorne kommen. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung. Bei Abraham gab es noch kein Gesetz, dass er Erbe der Welt sei. Was liest du da? Abraham hat eine Verheißung gekriegt, dass er Erbe der Welt sein solle. Das heißt, Gott, dass er der Erbe der Welt sein solle, war nicht Abrahams Wunsch, sondern Gottes Verheißung. Gottes Wille für Abraham, dass er Erbe der Welt sein solle. Nicht durch Einhalten des Gesetzes, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn Gott hat Abraham als gerecht angesehen, weil Abraham Gott vertraut hat, weil Abraham Gott geglaubt hat. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden. Weißt du das? Wenn das Erbe durch das Gesetz, durch das Einhalten von Regeln kommen würde, dann wäre der Glaube wertlos. Dann warum Gnade? Ihr habt gehört. Weißt du, warum wir diesen Talkabend machen? Weil wir möchten, dass jeder in unserer Church und Leute, die uns so von Weitem angucken und sagen, was machen die da, verstehen, warum uns Gnade so wichtig geworden ist. Und dass wir das aus der Bibel heraus zeigen können, warum es so ist. So ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam. Weißt du, dass es beim Evangelium der Gnade genau um Erbschaft geht? Weißt du, dass Gnade genau deshalb so wichtig ist, dass wir in dieses Erbe, wo natürlich das ewige Leben dazugehört, ist ja klar, hineinkommen können? Nur Gnade kann dir dein Erbe erhalten. Nur Gnade. Nur Gnade. Du kannst nichts dazu tun. Du kannst versuchen, Gott zu gefallen. Du wirst es nicht schaffen, denn sein Maßstab ist so hoch, so weit über all dem, was wir uns vorstellen können und was wir leisten können. Weißt du, im Römer 5, Vers 17 sagt er, die den Überfluss der Gnade annehmen, nicht, dass es reicht. Nicht so, dass Gott das Glas gerade voll ist. Nein, Überfluss heißt, das Glas fließt über. Diejenigen, die so viel Gnade annehmen, dass sie selber nicht mehr fassen können und die das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, denn Gerechtigkeit ist nichts, was du dir erarbeiten kannst, sondern es ist die Gerechtigkeit von Jesus, mit der du bekleidet wurdest durch deinen Glauben. Und die, die dieses Geschenk annehmen, die werden regieren im Leben. Römer 5, Vers 17. So, wie kann ich das Erbe antreten, wie kann ich das Erbe annehmen? Denn Gott hat dich Sohn und Tochter genannt und dich Erbe genannt. Und ich glaube, der wichtigste Weg für uns ist der Weg des Glaubens. es im Glauben anzunehmen. So, und ich möchte dir einfach helfen, weil ich weiß, das soll auch praktisch sein und nicht nur, oh, das ist cool mit Erbe und allem, aber am Schluss weiß ich gleich, trotzdem nicht, wie ich es antreten soll oder wie kann ich mehr darin leben. Und weißt du, ich würde nie von mir sagen, dass ich schon in der Fülle von dem Erbe lebe, das Gott für mich bereit hat. Glaube ich nicht. Ich glaube, da ist noch so viel zu entdecken. Aber wie kann ich da hineinkommen? Erstens, ich weiß, was das Erbe umfasst. Das finde ich raus, indem ich die Bibel lese. Fange ich an zu verstehen, was Gott da uns durch Jesus für ein Erbe geschenkt hat. Weißt du, es ist wie bei den Israeliten, er hat es gegeben. Wenn es Gott betrifft, er hat es gegeben. Er wartet nicht, dass du sagst, Herr, ich brauche jetzt mein Erbe. Und dann sagt er, okay, warte, ich überlege mal, morgen kriegst du es. Nein, er sagt, du hast es. Was mich anbetrifft, Gott, ich habe es dir gegeben. Also du findest raus, was ist das Erbe? Was umfasst es? Das zweite ist, Herr, ich weiß, dass es dein Wille ist, dass ich Erbe bin. Und das findest du auch raus, wenn du die Bibel liest. Wir haben einen Vers, Galater 4, Vers 7 gelesen, aber es gibt noch viel mehr. Das dritte ist, ich weiß, du, Jesus, hast den vollen Preis bezahlt, damit ich das Erbe erhalte. Das wurde bezahlt. Verstehst du? Wenn du nicht weißt, wenn du weißt, ja, da kommt was, aber das sind noch nicht alle Bedingungen erfüllt, dann wartest du. Aber wenn du weißt, der Preis wurde bezahlt, dann hilft dir das zu sagen, jawohl, und jetzt stehe ich da hinein. Und das vierte ist, Herr, ich weiß, dass ich qualifiziert bin. Ich glaube, das hindert uns sehr oft. Wir denken, wir sind nicht qualifiziert, weil wir auf unsere Werke schauen, weil wir auf unseren Lebensstil schauen, weil wir auf unsere Fehler schauen, die wir alle haben. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber weißt du, warum du qualifiziert bist? Weil du in Christus bist. Und Christus ist immer qualifiziert. Weißt du, wir sagen dann so schön, Christus ist mein Leben. Ja, was heißt das? Wenn der Vater dich sieht, sieht er seinen Sohn, Jesus. Amen. So, Joshua ist ein Bild, das Buch Joshua ist ein Bild, das Gott uns gibt und eine Hilfe, die Gott uns gibt, damit wir die Verheißung, das vorbereitete Erbe, das, was er schon geschenkt hat, auch antreten. Und da möchte ich dich ermutigen. Ich wünsche mir und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren so viel davon erleben werden, was Gott verheißen hat. Und dass wir viel mehr sehen werden, wie wir in der Fülle von diesem Erbe leben. Weißt du, mir geht es nicht um Finanzen. Finanzen ist ein kleiner Teil davon. Sondern mir geht es um die Fülle von dem, was Gott vorbereitet hat. Amen. So, Joshua ist ein Bild für Glauben, der sichtbar wird. Und ein Bild für das Erbe, das für uns vorbereitet ist und das angetreten wird. Israel hat es eingenommen. Und weißt du, wenn du die ganzen Schlachten durchliest, immer hat Gott für sie gekämpft. Du kannst bei die haben einfach Worship gemacht und Gott hat eine riesen Armee besiegt. Die haben gar nichts gemacht außer Worship. Gott sagt, lass den Kampf meinen sein. Und das Buch Joshua ist ein ganz praktisches Bild für einen Gott, für den Gott, der immer seine Versprechen hält. Immer. Amen. Ich möchte auch für dich beten. Vater, ich danke dir für dieses geniale Buch. Und ich danke dir, dass du uns durch Joshua zeigst, was für ein treuer Gott du bist. Wie gut du selbst in solch schwierigen Zeiten, wo Menschen so viel Unglauben gehabt haben, wo Menschen dir nicht vertraut haben, wie gut du mit diesem Volk umgegangen bist und sie in ihr Erbe hineingebracht hast. Vater, ich weiß, du hast ein riesiges Erbe für uns, deine Söhne und Töchter, bereit und du hast es uns gegeben. Und jetzt bitte ich dich, gib uns Weisheit. Jeder in seinem Leben, da wo es dran ist, da wo die Stolpersteine sind da, wo wir nicht wissen, wie weiter. Gib uns Weisheit, dass wir erkennen können, wie wir in die Erbe hineinkommen. Wie wir das, was du schon gegeben hast, antreten können. Ich bitte dich um Weisheit. Und ich bitte dich um Mut. Ich bitte dich um einen erfrischten Glauben in uns hinein. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass unser Vertrauen in dich noch viel stärker wird und wir aus diesem Vertrauen, aus diesem Grundvertrauen heraus mutig und stark werden, so wie du es uns im ersten Kapitel sagst. Sei mutig und stark. Und dass wir nicht zurückweichen, Herr, sondern dass wir vorwärts gehen. Und Vater, ich wünsche mir für jede Person, die heute hier ist, für jede Familie, die dieser Church angehört, für jede Ehe, die dieser Church angehört, Vater, dass wir in die Fülle hineintreten dürfen. Und du weißt, wie verstockt wir manchmal sind. Du weißt, wie wir manchmal so religiöse Bilder uns daran hindern, in die Fülle hineinzutreten. Du weißt, wie viel Angst manchmal in unserem Leben ist. Du kennst es alles. Ich danke dir, Jesus, du hast es am Kreuz getragen und uns zur Freiheit befreit. Amen. Lass uns ihn anbeten. Er ist gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.